Liebe Hörer, ich weiß, der Tag ist noch jung, aber ich hoffe, Sie waren brav, was Ihren bisherigen CO2-Fußabdruck von heute angeht. Es wird im Laufe des Morgens noch der ein oder andere Kaffee dazukommen, die Fahrt mit dem Diesel zum Einkaufen oder zur Arbeit. Und wenn die Fußbodenheizung jetzt Ende April noch nicht warm genug ist, werden vielleicht noch ein paar Holzscheite im Kamin verheizt, um es gemütlich zu machen. Ja, ja, da hört die CO2-Tracker-App auf dem Handy gar nicht mehr auf zu jaulen und zu bimmeln. Ich spreche Sie, liebe Hörer, persönlich an, weil es jetzt in unserer CO2-Reihe weitergeht. Und heute kümmern wir uns um die Frage, ist der Klimawandel menschengemacht? Politik und Medien gehen jedenfalls fest davon aus. An dieser These orientiert sich auch die Sprache und das Handeln. Mein jetziger Gast ist Dr. Bernd Fleischmann. Er hat Elektrotechnik studiert und auch promoviert und hat hunderte Studien ausgewertet und stellt genau diese Gewissheiten, diese scheinbaren, in Frage. Ist der Klimawandel wirklich menschengemacht? Wie groß ist unser Einfluss tatsächlich? Und wie wird die Gefahr vielleicht überzeichnet? Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Tag, Herr Dr. Fleischmann.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Ganz direkt gefragt zu Beginn. Wie ist es jetzt? Ist der Klimawandel aus Ihrer Sicht menschengemacht? Ja oder nein?
Also die ganz klare, eindeutige Antwort ist jein. Natürlich tragen wir zu einem Klimawandel bei, zum Beispiel durch die Verstädterung. Und das weiß jeder aus Erfahrung, wenn er an einem sonnigen, windarmen Tag vom Land in die Stadt reinfährt und aufs Thermometer seines Autos schaut, dass es da wärmer wird. Das kann an manchen Tagen durchaus 4 oder 5 Grad Celsius betragen. Und andere Punkte, wo wir zur Klimaverschlechterung beitragen, das ist sicherlich die Abholzung von Regenwäldern für Palmölplantagen. Das macht man dann, um Biodiesel zu erzeugen, was völlig irrsinnig ist. Oder Abholzung von Balsaholzwäldern für die Windrotoren. Das Balsaholz wird in den allermeisten Windrädern tonnenweise eingesetzt und es sind wirklich jährlich mehrere tausend Quadratkilometer an Wald. Und dann haben wir noch die Brandrodung für die Landwirtschaft. Also das sind alles Faktoren, wo wir definitiv keinen guten Beitrag zum Klima liefern.
Wir sind jetzt eigentlich völlig falsch abgebogen, denn viele Leute, die sagen, der Mensch ist am Klimawandel schuld, geht unsere Diskussion jetzt gerade in eine völlig falsche Richtung, denn das Hauptthema, nämlich CO2, hat in unserem Gespräch noch gar keine Rolle gespielt. Deswegen, welche Rolle spielen denn CO2, Sonne, Wolken und Ozeane jeweils?
CO2 spielt eine kleine Rolle. CO2 kann wie alle mehratomigen Gase Infrarotstrahlung absorbieren. Und jeder Körper, der nicht beim absoluten Nullpunkt ist, der strahlt Infrarotstrahlung ab. Ja, und das ist Stand der Wissenschaft. Und die Erde strahlt also Infrarotstrahlung ab. Und ein kleiner Teil davon wird von Kohlendioxid oder Wasserdampfmolekülen zurückgehalten. Ja, die absorbieren das, wandeln das in Vibration um oder andere mechanische Energie, die wird dann an andere Luftmoleküle abgegeben und das kann dann eben zu einer kleinen Temperaturerhöhung führen. Und da sind sich auch alle einig, bei klarem Himmel würde das weltweit für eine Temperaturerhöhung von 1 Grad Celsius sorgen, wenn sich der Kohlendioxidgehalt verdoppeln würde. Das ist aber nur bei klarem Himmel so. Wenn Sie eine starke Bewölkung haben, hohe, dichte Wolken, dann absorbieren die Wolken sowieso die Infrarotstrahlung fast vollständig. Genauso wie die Sonnenstrahlung entweder reflektieren oder absorbieren. Und da spielt es keine Rolle, was unter diesen Wolken ist, wie viel Treibhausgase darunter sind. Das ist ein Punkt, wo diese Wirkung von Kohlendioxid dann eingeschränkt wird. Und es gibt auch den Effekt, dass Kohlendioxid sogar zu einer verstärkten Abkühlung beiträgt. Das ist in der Antarktis so und in anderen Gebieten, wo man eine starke Temperaturinversion hat. Wo es also in 100, 200 oder noch größeren Höhenmetern wärmer ist als am Boden. Und dann strahlt das Kohlendioxid mehr ab, als der Boden alleine abstrahlen würde. Also Kohlendioxid kann wärmen, nichts ausmachen oder kühlen, je nachdem. Und der Gesamteffekt ist, wenn man jetzt Kohlendioxid verdoppeln würde in der Erdatmosphäre, ungefähr ein halbes Grad. All diese Panikmache, die wir hören und sehen fast jeden Tag, die kommt daher, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber wenn es wärmer wird, dann, und jetzt zitiere ich mal die NASA, die hat auf ihrer Webseite des Goddard Institute for Space Studies geschrieben, wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen. Und Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Dadurch wird es noch wärmer und dann verdampft noch mehr Wasser. Und das ist ein Teufelskreis. Das kann gar nicht richtig sein, denn dieser Teufelskreis, der würde ja immer loslaufen, wenn es durch irgendwas etwas wärmer würde. Unabhängig vom Kohlendioxid. Die letzten 10.000 Jahre war die Temperatur sehr konstant, plus minus ein Grad ungefähr. Vielleicht ein bisschen wärmer noch während der Warmphase des Holozäns vor 5.000 bis 7.000 Jahren. Aber wir haben diese verstärkenden Rückkopplungen, die die Annahme sind für diesen Klimaalarmismus, haben wir nicht. Das ist unphysikalisch und das weiß eigentlich jeder Ingenieur. Das ist bekannt seit 200 Jahren oder so, dass man mit verstärkenden Rückkopplungen immer ein instabiles System bekommt und das haben wir einfach nicht.
Sie betonen ja auch die Rolle von Wasserdampf. Warum ist der aus physikalischer Sicht so entscheidend?
Wasserdampf absorbiert diese Infrarotstrahlung breitbandiger. Und Wasserdampf kommt ja auch viel häufiger vor in der Erdatmosphäre, ungefähr 10-mal so viel wie Kohlendioxid. Der Anteil von Kohlendioxid an der Atmosphäre ist ja nur 0,04% und bei Wasserdampf ist das ungefähr ein halbes Prozent. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich, aber im Allgemeinen ist Wasserdampf das viel, viel stärkere Treibhausgas in Anführungszeichen.
Wenn es jetzt CO2 nicht ist und CO2 mehr oder weniger ungefährlich ist, wie Sie das eigentlich herausgestellt haben, aber der Wasserdampf, und Sie sagen, der Wasserdampf ist der viel größere Treibhaustreiber, dann sollten wir uns doch eigentlich vor Wasserdampf hüten. Haben wir da überhaupt einen Einfluss drauf? Wie groß ist denn dieser Fußabdruck, sage ich jetzt mal?
Natürlich ist Wasserdampf das stärkere Treibhausgas. Und es stimmt auch, was die NASA da gesagt hat. Wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen, vor allem wenn mehr Sonne scheint. Aber Wasserdampf steigt dann auf und bildet Wolken. Und die Wolken sind der natürliche Temperaturregulator der Erde. Deswegen hat man am Nachmittag mehr Bewölkung als am Vormittag. Deswegen ist am Äquator die Wolkenbedeckung konstant um die 80%. Und der Rückgang der Bewölkung, den man seit fast 40 Jahren feststellt über Satellitenmessungen, dieser Rückgang der Bewölkung, der ist letztlich dafür verantwortlich, dass es wärmer wird. Da gibt es seit 25 Jahren ein neues Projekt, ein Satellitenprojekt, das heißt CERES. Das misst sehr genau. Und wenn man diese CERES-Daten auswertet, dann stellt man fest, okay, es gibt weniger Bewölkung, es wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert, dadurch wird mehr Sonnenstrahlung absorbiert auf der Erdoberfläche. Und dann kann man ausrechnen, wie viel es wärmer wird. Und das habe ich gemacht und habe noch Ozeanzyklen berücksichtigt im Pazifik und im Atlantik. Den El Niño, den kennt vielleicht mancher. Und im Atlantik gibt es auch solche Niño-Phänomene. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt man auf eine Temperaturkurve, die mit der gemessenen, von Satelliten gemessenen Temperaturkurve sehr gut übereinstimmt. Die mittlere Abweichung, die ich da habe, ist 0,05 Grad. Und da habe ich überhaupt keine Treibhausgase, also kein CO2, kein H2O berücksichtigt und habe diese gute Übereinstimmung. CO2 alleine würde jetzt vielleicht ein Zehntel Grad ausmachen innerhalb dieser 25 Jahre, aber mehr ist es definitiv nicht. Und im IPCC-Bericht zum Beispiel, im letzten von 2021, wird es falsch dargestellt. Da gibt es diese Kurve der CERES-Daten, aber die ist umgekehrt. Die haben wirklich das so dargestellt, als würde die Bewölkung mehr werden, als würde mehr Sonnenstrahlung reflektiert werden. Es ist genau das Gegenteil der Originaldaten. Und das finde ich nicht nur bemerkenswert, weil das eben die Temperaturerhöhung erklären würde. Ich finde das schon, ich muss sagen, betrügerisch, was das IPCC, also der Weltklimarat, da gemacht hat.
Wenn der Mensch jetzt aber nicht der Haupttreiber ist, zumindest nicht durch CO2 oder das zumindest keine Rolle spielt, Sie sagen, jein, ist er schon, aber halt vor allem durch die Verstädterung und die Versiegelung und Abholzung. Aber welche Konsequenzen sollte das denn für unseren Umgang mit diesem ganzen Klimathema und auch für unser eigenes Verhalten haben? Vielleicht auch für unsere Seele, weil wir dann wissen, gut, zumindest wir haben die Apokalypse dann nicht ausgelöst. Vielleicht kommt sie ja, aber jedenfalls wir sind nicht dran schuld. Ja. Also welche Konsequenzen hat das für uns jetzt in unserer Handlung?
Also eine kommende Apokalypse durch CO2 sehe ich natürlich nicht. Im Gegenteil, Kohlendioxid ist ja das Gas des Lebens. Das brauchen die Pflanzen, das braucht das Phytoplankton, ist also die Grundlage für alles Leben am Land und im Meer. Und dadurch, dass das Kohlendioxid mehr geworden ist, sind die Pflanzen besser gewachsen in den letzten Jahren. Und da gibt es verschiedene Auswertungen, zum Beispiel von der australischen Umweltbehörde, die ich in meinen Vorträgen immer zeige. Und das zeigt, dass gerade in den halbtrockenen Gebieten im Sahel, in Indien, in Westaustralien, die Bewaldung und überhaupt das Blattwachstum extrem zugenommen hat. Und das hat ja auch ermöglicht, dass die Bevölkerungszahl sich da erhöhen konnte, ohne dass es große Hungersnöte gibt außerhalb der Kriegsgebiete. Also CO2 ist gut und Wärme ist besser, sage ich auch immer. Und mein Beleg dafür ist, dass in Singapur die Jahresdurchschnittstemperatur 17 Grad höher ist als in Deutschland und die Menschen leben 5 Jahre länger. Also es gibt wirklich in Deutschland keinen Grund zur Panik. Es gibt keinen Grund, Wälder abzuholzen für Windräder. Man darf das wirklich entspannt sehen. Wenn der Kohlendioxidgehalt am Ende der kleinen Eiszeit vor 150 Jahren, als er sehr niedrig war, noch weiter gesunken wäre, hätten wir irgendwann befürchten müssen, dass die Photosynthese komplett eingestellt wird. Wir sind immer noch in einem Bereich, der historisch gesehen sehr niedrig ist, was den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre betrifft. Historisch gesehen war der viel, viel höher im Schnitt. Und wenn er viel höher war, dann war ja die ganze Welt noch viel grüner. Vor 50 Millionen Jahren, da war es mindestens 10 Grad wärmer und es war alles grün. Und selbst in der Eemwarmzeit vor 130.000 Jahren, als es deutlich wärmer war, gab es keine Wüste in der Sahara. Die Sahara war grün und das weiß eigentlich auch jeder. Jeder Klimaforscher sollte das wissen. Da gibt es genug Veröffentlichungen dazu, das bestreitet auch niemand. Und deshalb ist diese Panikmache völlig unangebracht.
Sagt Dr. Bernd Fleischmann und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute.
Dankeschön.